Herzlich willkommen beim Montagshäppchen Kalenderwoche.
Kalenderwoche 35?
Nein.
36? 37?
38.
Welches war das letzte Mal? Oh Gott, ich dachte beim letzten Mal 36.
Okay, 38. Ich glaube 38.
Ich guck lieber schnell nach.
Guck mal nach.
Das ist ja jetzt auch spannend.
Während du nachguckst und das checkst, hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Natürlich begrüße ich meinen Bruder im Herzen, John Cook, der ganz, ganz schwerfällig am Handy tippt. Bisschen aufgeregt auch. Ich sehe die kleinen Fingerchen ein bisschen zittern. Naja, gut, so ist
das. Kalenderwoche heute.
Ja?
Heute ist die...
Naja, morgen dann.
Ja, Mond. Morgen dann. Warte mal, das ist ja alles mir zu unübersichtlich.
Okay. Ich glaube, es ist die 38.
Ich glaub, dann ist die 38 morgen.
Gut.
Gut.
Das ist gut. Wie ihr wisst, ändert sich bei uns ab November alles. Ich halte jetzt auch nicht die große und lange Rede. Keine Sorge. Ich möchte nur noch mal auf eine YouTube-Kanalmitgliedschaft hinweisen. Und ich blende hier mal eine Grafik ein. Und zwar jetzt... Und da seht ihr, da steht 23%, John. Also wir haben mal ausgerechnet, was so geschmeidig wäre, um das alles, unser ganzes Projekt, nicht nur den Podcast, sondern alles, was wir da drumherum auch planen und versuchen, Gutes zu tun. Wir sind im Moment bei 23% und da ist noch was möglich. Also wenn es euch, wenn ihr uns unterstützen möchtet, nochmal auch die YouTube-Mitgliedschaft ist nicht nur das, was wir bei YouTube machen, sondern generell Sucht und Süchtig als Ganzes. Es gibt 6 Mitgliedschaftsstufen und das war's. Wir freuen uns sehr und bedanken uns bei allen, die das auch schon gemacht haben.
Ja, absolut.
Diese Prozentzahl, die gebe ich jetzt ab und zu mal bekannt.
Finde ich ganz gut. Was jetzt?
Ehrlich gesagt, wenn wir bei 50 schon mal landen, dann sind wir schon ganz gut dabei.
Auf jeden Fall, haben wir quasi die Hälfte, könnte man sagen.
Ja, genau. Und dann gucken wir mal, was dann sonst noch passiert. Aber so wie es aussieht, sind wir dann wieder völlig independent und mittlerweile freue ich mich auch sehr drauf.
Ich finde auch, independent ist doch ganz, das kennen wir ja auch.
Das kennen wir auch gut.
Das können wir.
Sehr gut. Genau. Eine Mini-Befindlichkeit einfach mal. Wie geht's dir denn, Herr Cook?
Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich habe jetzt wir haben sehr viele Termine und ich habe auch morgen einen ganz aufregenden Dreh. Da bin ich in Hamburg.
Oh.
Das wird super. Mit meiner Freundin zusammen und ich freue mich da sehr, sehr drauf.
Schön. Ja.
Ansonsten ist mein Sohn heute auf eine Sprachreise gefahren, das finde ich auch aufregend. Der ist jetzt weg in der Gastfamilie und das finde ich doch ein bisschen aufregender, als ich gedacht hätte, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja.
Dann hat es gerade viel los bei mir. Habe ich meine Partnerin meiner Familie sozusagen vorgestellt, meiner gesamten großen Familie beim Brunch. Das war auch sehr aufregend.
Oh, das kenne ich.
Ja. Da war eine Menge los. Ja. Das war laut, das war wild, aber das war wunderschön.
Ja, waren 15 Kinder da, so ungefähr. Roundabout, nehme ich an. So,
und,
sehr viele Kinder.
Sehr viele Kinder, ja. Das ist auch ein bisschen anstrengend. Und ansonsten, ich...
Aber warte mal kurz, sie sitzt ja da. Du hast nicht den Fehler gemacht, dass du dich in den Matsch gepackt hast, 5 Sekunden nachdem, so wie ich damals. Ich musste mich komplett umziehen und deine Brüder nach Klamotten anflehen, die nur alle so, also, okay, erstmal kommen und sich in den Matsch packen, das war...
Naja, also
das, nee,
sie hat es ein bisschen eleganter gemacht,
sehr gut.
Muss man tatsächlich sagen. Ja. Obwohl, sie hat einen Kuchen
fallen lassen.
Ja, nee, also genau, sie hat einen Kuchen gebacken, der war übrigens köstlich, aber auf dem Hinweg hat sie es nicht ganz geschafft, ihr Fahrrad in Balance zu halten und ist dann unglücklicherweise mit dem Lenker in den Kuchen, aber er schmeckte immer noch fantastisch. Aber es war ganz süß.
Das geht auch schon in meine Richtung. Ja. Also. Das heißt, ihr habt den Matschkuchen dann präsentiert.
Ja, aber der war köstlich.
Also, okay, das war dann ein Crumble.
Das war so ein bisschen wie Crumble, genau.
Okay.
Ja, gut. Und ansonsten finde ich das Wetter so ganz muckelig, das finde ich ganz gut. Und es schwankt aber so ein bisschen trotzdem, dazwischen sind noch einfach so depressive Reste übrig, die mich auch doch die eine oder andere Stunde packen und und irgendwie mich zum Grübeln bringen und das nervt, aber das gleicht sich so ein bisschen aus.
Okay.
Ich glaube, das Gefühl, dass es insgesamt ein guter Weg ist. Letzte Woche fand ich auch für uns so sucht- und süchtig technisch sehr schön, weil wir da doch einiges auch gemacht hatten.
Wird jetzt bis Ende des Jahres, wir treten auf den Deutschen Suchtkongress auf und so ganz verschiedene Dinge, natürlich auch unsere Tour. Also wir haben jetzt quasi, unser Jahr beginnt jetzt nochmal von vorne, so, und zwar so richtig. Also freue ich mich auch sehr drauf.
Da freue ich mich auch. Sagen wir am Ende vielleicht auch nochmal ein paar Daten zu den Tourterminen.
Ja, auf jeden Fall. Ach
das
so.
Machen wir nochmal.
Am 20.10. sind wir in Babylon und ich darf den zweiten Künstler bekannt geben, der dort live spielt. Und zwar habe ich schon mal gesagt, dass Felix Räuber mit Teilen seiner Ex-Band Polarkreis 18 dort auftreten wird und unter anderem allein singen wird. Und auch Under the Big Moon, der Song, zu dem ich mein allererstes Musikvideo überhaupt gemacht habe. Und es wird werden auch auftreten Eva und Jonas der Band Juli. Und die spielen zum Beispiel Perfekte Fälle. Das ist doch nicht schlecht.
Das ist schon nicht, also das kann man schon machen.
Ja, vielen lieben Dank, dass ihr kommt. Und ja, mal gucken, welche Musiker wir dann noch bekannt geben. Apropos Musiker. Ich spiele ja auch im Babylon.
Ach was.
Ja, und wir waren gestern im Studio. Ich habe ein kleines Reel, wie ich immer sage.
So einen kleinen Einblick hat man schon.
Ja, und wir haben Home aufgenommen. Und wir nehmen morgen noch mal ein bisschen was auf. Und das ist für mich und meinen Partner ja ein großes emotionales Thema, da ja Javad leider nicht mehr unter uns ist, der da damals die Geige gespielt hat. Und jetzt spielt die Geige jemand anderes, vertretungsweise. Und das ist wirklich, da schließt sich irgendwie, ich will nicht sagen, Kreis schließt sich, weil ich weiß nicht, ob sich sowas schließen kann, wenn jemand verstirbt. Und das, das war für mich wirklich damals eine absolute... Also das war, glaube ich, der erste, der so nahe gestorben ist dann aus diesem Therapiekontext und auch noch an meiner Substanz. Und als wir dann da gestern im Studio waren, da haben wir ihn schon sehr, sehr vermisst und wissen aber auch, dass er sich nichts lieber gewünscht hätte, dass wir das mal aufnehmen. Ja. Und deswegen wird die Band auch sein Name wird drin sein im Titel der Band. Also wir heißen Ludwig Hagen und Javad. Das war doch ja, sehr emotional, muss ich sagen, ja, das aufzunehmen.
Das glaube ich. Wie ist denn das? Ist es so, dass da auch, was kommen da für Erinnerungen? Du kennst ja Javad nur in einem Suchttherapie-Kontext sozusagen, also daher halt. Ja. Ne? Das heißt, du hast jetzt da natürlich keine alten Freundschaftserinnerungen und so. Erzähl mal ein bisschen, wie das ist.
Na, das habe ich auch gestern hier zu Hause schon besprochen. Eigentlich kannte ich ihn ja gar nicht wirklich. Aber ich habe einen Aushang gemacht in der stationären Einrichtung, so Musiker gesucht, weil ich am ersten Abend bemerkt habe, dass dort ein Proberaum war im Keller, im Lago, liebe Grüße. Und ich habe gesagt, ich würde hier super gerne eine Band gründen und dann, bevor ich hier ausziehe, auch ein Konzert mit dieser spielen. Das haben wir auch gemacht. Mhm. Ja. Ludwig und Javad kamen dann eben an diesem Abend dann um 19 Uhr da runter und wir haben einfach angefangen Musik zu machen. Wir haben als erstes was von Nirvana gecovert, das war so, ging so. Also da war ohne Funke, meine ich jetzt. Aber dann haben wir sofort am Ende der ersten Probe oder am Ende der zweiten Probe angefangen, eigene Lieder zu schreiben. Und dann war sofort, also wenn man mit jemandem Musik macht in einer Gruppe und da eine Connection gibt, im Sinne von, wir finden alle alles gut, was der andere macht, so, dann ist das magisch. Ja? Ich habe schon mit mehreren Leuten Musik gemacht in Gruppen und in einer Gruppe vorher gab es auch schon diese Magie, die ich nicht so richtig beschreiben kann und die war da auch so. Also wir haben uns dann über die Musik quasi angefreundet. Und wir sind auch alles komplett unterschiedliche Typen, also noch krasser als bei uns beiden im Grunde. Also Javad war Gehirnchirurg und auch wirklich ein verrückter Kerl, jetzt auch nüchtern, ja, so wie ich ihn dort kennengelernt habe. Aber wenn wir gespielt haben, waren wir so eine krasse Einheit und es hat sich sofort auch gut angehört. Also ich habe ja vorher nie Gitarre gespielt, geschweige denn gesungen. Und Ludwig hatte auch vorher auch nicht Orgel oder Piano gespielt, sondern auch ein anderes Instrument. Und der Einzige, der bei seinem Hauptinstrument war, war eben Javad mit der Geige. Und also die kurze Version ist, wir haben uns wirklich über die Musik, wir haben dann 15 Songs geschrieben innerhalb von einem Monat.
So schon nicht.
Und sind dann eben dort auch aufgetreten, ne? Haben ein Set gespielt von 45 Minuten mit komplett eigenen Songs. Also das war.
So, das, von dem es dieses Video gibt?
Ja, genau. Genau, von oben. Und allein daran sieht man ja schon, dass da irgendwie so eine Magie war und es macht mir einfach brutal traurig. Es hängt ja auch ein Bild von ihm hier oben bei mir und also von uns als Gruppe. Also ein Selfie aus dem Auto, weil wir haben dann auch auf Hochzeiten gespielt und so, also in der kurzen Phase, als wir alle raus waren. Und das war, ja, also es ist, wir hatten eine sehr, sehr enge Bindung, die man so nicht richtig in Worte fassen kann, weil man wenn man musiziert gemeinsam, also es ist einfach krass, wenn jeder auf seinem Instrument eine Note spielt und die dann zu dritt erklingt und man dann das Gefühl hat, irgendwie ist was Magisches im Raum. Und wenn es nur für uns ist, war ja nie dafür gedacht, dass es jetzt andere gut finden, das war ja nur für uns alles, dann das hat sich schon sehr, sehr gut angefühlt. Aber wie ich es auch schon mal erwähnt habe, ich habe mich halt auch sehr, sehr stark damit abgelenkt auf der, der ersten Therapie, vielleicht sogar zu viel. Denn ich fühlte mich halt sofort wieder so, als wäre ich eben vielleicht gar nicht krank. Ne? Das ist so ein bisschen die, die dunkle Seite dieser, dieser ganzen Band-Erfahrung, die war vielleicht dann doch zu intensiv. Aber wir haben gesagt, wir machen weiter und nehmen jetzt langsam diese Stücke mal auf.
Ich finde es auf jeden Fall krass schön, dass ihr die aufnehmt und natürlich dann auch da live performt. Und ich freue mich da sehr. Wir spielen
zwei Lieder, glaube ich, ja.
Das ist schon krass.
John. Ja. Danke für die Nachfrage, das freut mich das natürlich. Das ist wirklich ein emotionales Thema und also du hast mal das Wort gesagt oder den Satz, es ist so krass, wenn jemand stirbt, gerade aus Therapie, mit dem man so oft in Gruppen saß, dann hört man immer noch die Stimme, ne?
Ja, ja, das, ja.
Wir konnten danach für Wochen, Monate nicht Musik machen, weil wir spielen die Songs und diese Geige ist einfach nicht mehr da.
Ja,
ja, also
ein Gesang,
ne? Man spürt dann quasi, ja, das ist ja seine Stimme gewesen und man spürt dann quasi so richtig in Realität, dass er tot ist oder dass er einfach nicht mehr da ist, ja, weil das Instrument ist weg und niemand kann es so spielen, wie, wie er es damals gespielt hat. Ja? Das ist ja auch sehr individuell, wie man alles macht. Und das war schon, also das konnten wir wirklich gar nicht. Mittlerweile geht es ein bisschen, weil ich auch mich so ein bisschen selbst motiviere oder wir, weil wir wissen, dass er hätte es geliebt, dass sein Song bei Spotify veröffentlicht. Er hat sich immer selber gefilmt und bei YouTube veröffentlicht, wo wir immer schon so, ja, warte, das muss jetzt nicht da alleine hochladen. Der Geiger fand das toll und wollte auch nach außen gehen mit seiner Musik und dass wir jetzt den Song hochladen können, dass er richtig veröffentlicht wird über unser Management, die auch ein Label haben. Also vielen lieben Dank an Björn und Luke, die verlegen das richtig. Danke. Also es wird bei Spotify zu hören sein. Und natürlich müsst ihr alle am Veröffentlichungstag den Song hören.
Damit hoch, runter.
Damit wir in die deutschen Single-Charts kommen. Ich habe das gestern schon zu Julia gesagt, die hat mich natürlich ausgelacht. Aber
ach, wir kriegen mal, warum das kriegt man, nicht hoch? Das kriegt man schon hin.
Das kriegt man schon mal
das kurz. Das kriegt man schon irgendwie
so Platz 97, weißt du, sowas.
Ja, genau, irgendwie sowas ganz, ganz Schwaches. So
also Platz 97
in deutschen Single-Charts. Also nichts Besonderes halt.
Okay.
Ja, wunderbar. Du hast was mitgebracht.
Ja, ich habe was mitgebracht. Und zwar habe ich mit Betty geschrieben vorhin. Auch hier wieder wie bei 15 Fragen an John und Hagen, das ist ein Synonym. Sie hat gefragt, ob wir diese Frage mal im Häppchen beantworten können, weil es gerade sehr, sehr aktuell ist. Und ich habe gedacht, oh, als ich es gelesen habe, das ist eine Frage, die wir auch schon sehr, sehr oft bekommen haben.
Okay, also jetzt eine Frage für John und Hagen.
Genau, und ich würde dich, weil ich jetzt schon so viel erzählt habe, ein bisschen mundfusselig geredet habe. Guck mal, das ist die Seite und dann die, ja? Nicht in die andere Richtung swipen.
Ja.
Das war ein Spaß. Könntest du die kurz vorlesen?
Ja. Hallo ihr beiden. Mein Sohn ist zum ersten Mal nach einem Entzug in einer Klinik zur Langzeitreha. Suchtmittel waren Cannabis, 14 Jahre, und Kokain, ca. 10 Jahre. Er ist erst 28 Jahre alt. Gibt es bereits eine Folge, die ich vielleicht übersehen habe, oder könnt ihr das Thema vielleicht mal ansprechen, wie sich Angehörige aus Sicht des sich in Therapie Befindlichen am besten verhalten, beziehungsweise was man zum Beispiel unbedingt vermeiden sollte? Ich bin sehr vorsichtig mit allem, schicke keine Fotos oder beziehe ihn in irgendwelche Vorkommnisse mit ein, damit ich nicht Gefahr laufe, ihn zu triggern oder sein Heimweh zu befeuern. Gleichzeitig will ich ihm aber nicht das Gefühl vermitteln, dass wir froh wären, ihn nicht mehr bei uns zu haben oder dass wir nur wenig an ihn denken würden. Kennt ihr solche Gedanken von euren Familien? Und was würdet ihr deren rückblickend raten? Auch bezüglich Besuchshäufigkeit etc. Er hätte bestimmt gern öfter Besuch, aber ich glaube nicht, dass es ihm dadurch leichter fiele, dort zu sein. Dazu muss man sagen, er ist ca. 450 Kilometer von uns weg. Ich glaube, dass es vielen Angehörigen schwerfällt, sich richtig sicher im Verhalten zu fühlen und dass das, was der, der sich in Therapie befindet, sich wünschen würde, im Nachhinein vielleicht nicht die beste Wahl wäre. Deshalb frage ich euch Erfahrenen. Vielleicht wäre es ja ein Thema für eine Folge, eventuell sogar mit noch jemandem dabei. Je mehr Meinungen da zusammenkommen, desto sicherer könnte man sich fühlen, wenn dann doch einiges übereinstimmen würde.
Ja, ja, das ist die Frage von der Betty. Und ich gebe die mal zuerst an dich ab, John. Also nochmal auch, wir sind eben keine Ärzte, keine Therapeuten, aber das ist ja auch eine Frage an Betroffene / Angehörige und wir können uns da mal reinversetzen. Wie war das? Du warst ja der sehr vielen Einrichtungen. Ja. Ich glaube, da kannst du ganz gut rausfiltern, was hat dir gut getan und was vielleicht nicht, wobei das eben individuell ist und für dich zutrifft. Das muss nicht auf andere gelten. Ne?
Genau, also das ist natürlich, also super individuell. Es kommt natürlich total einfach schon mal auf die familiäre Stabilität an, das System, wie es halt in dieser Familie existiert. Bei mir ist ja so, dass ich eine sehr enge Bindung zu meiner Familie habe und dementsprechend auch es für mich immer ein Wunsch war, die so häufig wie möglich zu sehen. Und halt auch, also es hat mir viel gegeben, sozusagen eigentlich so viel wie möglich integriert zu sein ins Familienleben bei meiner Familie, weil ich das sozusagen, ja, weil ich das so kenne aus der Vergangenheit und immer so geschätzt habe und einen ganz starken Fokus auf ein häufiges Zusammentreffen in der Familie habe.
Wie haben die dich dann besucht? Kamen die alle einzeln? Kamen die mal zusammen?
Nee, achso. Also für mich jetzt erstmal sozusagen der wichtigste Part sind immer erstmal einfach meine Eltern. Mhm. Weil da ich gerade in diesem Therapiekontext, also mit den Geschwistern, oh, das ist eigentlich ganz interessant, ich muss mal ganz kurz darüber nachdenken.
Okay.
Mit Geschwistern ist es, glaube ich, nochmal ein bisschen anders, weil in dieser Verletzlichkeit, in der man sich, und auch so diese Fragilität und so, die man hat, wenn man in der Therapie ist, da fühlt es sich für mich so an, als ob gerade so eine Elternliebe und auch so was Behütendes und sowas Geborgenes wichtig ist. Mhm. Also für mich. Weil man wie so ein Kind nochmal neu kennenlernt und in so einer Phase ist, also ich in so einer Phase war, in der ich, einfach wieder so ein, nochmal so ein Urvertrauen, nochmal, also ein Gefühl von Urvertrauen brauchte, ein Gefühl von auch so ein bisschen an die Hand genommen werden, weißt du, jetzt nicht wie jemand, der nichts kann, sondern, ich hatte so wenig Kraft einfach in meiner Therapie und gerade in der Anfangszeit, ja, und also selbst wenn man da viel macht und so, aber ich meine jetzt so innerliche Kraft, ja, dass ich
ist ja auch anstrengend.
Ja, und dass ich so ein ganz starkes Verlangen hatte nach diesem Fallen lassen. Und das ist für mich so, dass ich das bei meinen Eltern halt, also einfach aufgrund von natürlichen Faktoren sozusagen, meistens spüre. Ich habe auch meine Geschwister auch getroffen, bin auch möglichst schnell schon immer am Wochenende zu meiner Familie hin. Die haben ja da immer jeden Samstag gebruncht zusammen, da bin ich dann immer hingefahren, immer wenn es ging. Aber das ist für mich auch ein bisschen speziell, weil ich ja sozusagen aus diesem sehr engmaschig gestrickten Familienkonstrukt komme. Mhm. Und da sind halt alle diese Fragen sozusagen aus meiner Sicht relativ leicht zu beantworten. Also wenn diese Familie so funktioniert, ich habe das sehr genossen, möglichst viel Aufmerksamkeit und Zeit zu bekommen. Aber weil
sie hat ja so konkret, sie hat auch so konkret gefragt nach, es gibt ja sicherlich Familien, die haben WhatsApp-Gruppen und soll man da so viel teilen oder wie würdest du sowas empfunden haben damals, wenn so Fotos kommen, vielleicht jetzt mal als Beispiel aus Familien an Sachen, wo du nicht anwesend warst, hat dich das dann eher traurig gemacht und behindert an so einem Therapietag oder motiviert?
Nee, ich glaube eher motiviert, wenn es als in Form von
wir vermissen dich.
Genau, wenn es in Form, sorry, ich habe mein Handy aus dem Flugmodus gemacht, eben als ich die KW rausgesucht habe und jetzt werde ich angerufen, ich muss auch schnell.
Geh mal ran, wer es ist.
Ich will meinen Flugmodus wieder. Nee,
wer ist es?
Das ist meine Mom.
Ja, geh mal ran kurz. Sag mal, du bist in der Sendung. Nein. Doch, mach
jetzt
mal.
Jetzt hat es eh aufgehört.
Ach, schade.
Ja.
Hätten wir sie doch mal direkt gefragt.
Hätten wir sie mal direkt gefragt. Warte, was noch wichtig ist. Genau. Ach so, die Sachen, wenn dann so Familienfotos und so kommen, wenn es unter dem Gesichtspunkt kommt, ey, John, guck mal hier, wir denken an dich, bla bla, und dann kommt halt irgendwie, ne, das machen wir gerade. Ja. So, dann ist es, dann fühle ich mich ja nicht außen vor, sondern ja eben mit hineingenommen, obwohl ich ja gar nicht da bin, genau, was ja ein gutes Gefühl ist. Mhm. Natürlich sind aber einfach nur so dieses, wenn diese Gruppe so an einem vorbeiläuft, ja, und einfach sozusagen so plätschert, ja, und das Leben draußen läuft.
Du bist ja
läuft.
Nicht so aktiv in Gruppen, das kann ich bestätigen.
Nee, das stimmt.
Aus eigener Erfahrung.
Das ist korrekt. Ja? Aber
vielleicht ist das in der Familiengruppe anders.
Aktuell nicht.
Okay.
Aber okay. Aber wenn einfach sozusagen so das Leben der anderen neben einem herplätschert und man das wie so vorgeführt bekommt, aber nicht integriert wird auch mit Worten, dann ist es schwieriger. Also ich glaube, da kommt es immer ganz viel auf darauf an, wie die Dinge gesendet werden, also mit welcher Intention.
Ja.
Da muss man natürlich schon ein bisschen aufpassen. Also ich glaube, man sollte jetzt gucken, dass nicht dass nicht derjenige, der in Therapie ist, gar nicht angesprochen wird. Es werden lauter tolle Familienfeierfotos rumgeschickt. So, das macht natürlich traurig, das ist ja klar. Aber sag, sag mal erstmal,
nee, ich will, bevor ich komme mit meiner sehr speziellen Geschichte, okay. Stichwort Excel-Tabelle.
Ja. Ja, okay, ja, gut, okay. Stimmt.
Ja. Ja. Aber möchte ich nochmal, dass du vielleicht ein Fazit gibst, so für vielleicht nochmal für Betty.
Ja.
So ein Mindset. Ich meine, ich glaube, das geht in die Richtung, ich bin immer für dich da, wenn du diesen Weg weitergehst. Genau. Und also, ich umarme dich, ich liebe dich. Aber bitte bleib auf diesem Weg und ich bin für dich da. Ich meine, das ist so mein Bauchgefühl ist, was man schon gerne hört oder was ich auch gerne gehört hätte.
Ganz genau, es ist dieses ganz typische Antwort auf diese Angehörigenfrage oder was wir jetzt mittlerweile ja so rauskristallisiert haben, ist halt, dass es so ein bisschen um eine strenge Form von Liebe geht. Soll heißen, wo auch immer Support benötigt wird, auf dem Weg der Therapie hinaus aus den Drogen sollte liebevolle Unterstützung kommen, weil es einfach wahnsinnig hilfreich ist, weil man ist ja am Ende. Aber wenn man irgendwie, weiß nicht, wenn ich jetzt aus der Therapie heraus, was auch passiert ist, irgendwie dann auch, weiß nicht, meinen Eltern anpampe oder so, dass auch sofort Grenzen gezogen werden, so nach dem Motto, ne? Dass man, also, oder
das wenn dann. Das ist sicherlich auch vorgekommen, ne?
Ja, ne, ja, natürlich, aber ja. Das halt sozusagen, es muss immer, also. Solange der Weg gegangen wird, liebevoll handeln und sobald sozusagen sich gegen die Therapie aufgebäumt wird und versucht wird, sich da sozusagen gegen zu wehren, dass man sich auch abgrenzt und sagt, du pass auf, dafür habe ich keine Kraft. Du musst, wenn du deinen Weg gehst, bin ich da. Wenn du wieder dich sozusagen umdrehst und in die andere Richtung schaust, so dann bitte kläre deine Sachen dort. Mhm. Weil es einfach auch wichtig ist, als Angehörige da einfach auch irgendwie safe zu sein. Sonst geht man daran auch kaputt.
Ja, bei mir war das sehr, danke, finde ich gut und kann ich so, also das sind ja nur Sachen, wo wir denken, dass das so ist oder was uns geholfen hat in deinem Fall. Bei mir war das ein bisschen komplizierter, wie ihr ja wisst, die länger zuhören, dass das sowieso ein schwieriges Verhältnis war mit mir und meinen Eltern. Es war jetzt nicht so bei der Suchttherapie im Vorfeld, dass sie da groß ausgerastet sind, also gar nicht. Es war schon so mit, wir unterstützen dich, wir lieben dich, mach das mal. Ja, das kenne ich auch aus anderen Momenten, aber das war halt so oft, ich will jetzt nicht fies sein, so, aber ich glaube meinen Eltern das auch teilweise, aber ich habe es halt nie wirklich gefühlt, ja, dass dem so ist. Sonst hätte ich ja nicht andere Glaubenssätze und diese ganzen anderen Geschichten, die ihr von mir kennt. Das ist ja weird. Also ne, auf der einen Seite schlage ich dich, auf der anderen Seite liebe ich dich. Das kann man schon so fühlen, aber als Kind oder als Empfänger, dann ist das einfach, dann nehme ich das andere nicht mehr für ernst. Ja, also ich habe das auch als selbst vom kleinen Kindesalter an nicht gefühlt. So. Und als ich dann 2-3 Wochen in der Therapie war, dann mussten sie mir, ich hatte ja kein Geld, ne? Und man kriegt dann Hartz IV und das dauert auch, bis das bewilligt wird. Dann hat man erstmal gar kein Geld zum Beispiel. Und dann mussten sie mir Zahnpasta kaufen, natürlich auch Zigaretten und so. Und dann kamen sie mit einer Excel-Tabelle, Kostenhagendecker. Und hatten halt aufgelistet, was sie für mich ausgegeben
Kostenhagendecker
haben. Kostenhagendecker stand ja. Ja, ja. Ich hab die noch. Und dann haben sie mich halt gefragt, also ich bin mitten auf Therapie in Monat 1, nach 15 Jahren Kokainkonsum, bin doch sehr, sehr fertig mit den Nerven.
Ja,
sie haben mich halt gefragt, wie ich denn gedenke, jetzt das zurückzubezahlen. Ne? Und das konnte ich ja gar nicht. Und,
in diesem Moment ist auch
so. Ich verstehe also natürlich den aber dass man mir jetzt, also das ist aber wieder so ein Beispiel für, wie eben das bei uns war. Ja? Mhm. Ich bin auf dieser Therapie und kriegt dann eine Excel-Tabelle mit, was ich jetzt meine Eltern gekostet habe, anstatt sie eben das machen, was bei dir zum Beispiel passiert ist. Also für mich war das devastating. Also es hat mich wirklich, es hat mich in ein Loch geworfen, wo was vorher noch gar nicht da war. Ja, ich kann das. Das gab es halt nicht. Aber ich hätte mir natürlich gewünscht, regelmäßige Besuche, aber auch eben dann wahrscheinlich eben nicht von meinen Eltern. Muss ich also, ich habe mir halt gewünscht, dass Freunde kommen, aber die kamen. Also ich war wirklich sehr, sehr alleine und nun habe ich so einen Überlebensinstinkt in mir, weil ich ja schon immer irgendwie auch alleine war in meinem Elternhaus. Ich bin ja Einzelkind und war mit dieser ganzen Situation immer alleine. Also habe ich mich jetzt auch alleine dadurch gekämpft, aber es war nicht schön, ja. Nee, klar. Der Kontakt zu meiner Partnerin wurde ja dann auch weniger oder ist dann auch abgebrochen nach der ersten Therapie. Und dann in der zweiten war ich wirklich komplett alleine. Also da kam auch, also alle anderen hatten Besuche bekommen und ich nicht, ja. Das ist jetzt nicht Opferrolle, sondern so war es einfach. Und das war schon, also eine der härtesten Zeiten in meinem Leben, ja. Aber ich finde das schön, wie das von dir kommt und ich hoffe, Betty, wir konnten da ein bisschen, ja, sag ich mal, deine Seele emotional aufladen mit dem, mit den Beschilderungen von John, dass man dann doch mit Liebe dabei bleibt.
Ich muss nur sagen, es tut mir halt auch wirklich krass leid für dich, weil ich kann mir, also in diesem Moment, ja, wenn man da sozusagen ist, das helfen auch, also selbst,
kleinsten,
selbst man so ein Snickers Paket, kriegt, ja? Genau, selbst ein Paket, da ist eine Packung Toffifee drin, da sind drei Snickers drin, eine Packung Duplo und man freut sich halt richtig
krass. Das wollte ich auch,
man freut sich richtig
das wollte ich krass, noch mal kurz ansprechen, wie hast du dich über so kleine Geschenke
gefreut? Mega.
Weil auf Therapie hat man ja keinen Zugriff zu dem, zu einem Supermarktinhalt.
Nee, und nicht aber, wirklich, nee, aber ja. Und nicht nur das, sondern es kommt ja auch, ist Liebe, ganz ne? viel, genau, ganz viel schwingt halt mit, oh, danke, ich liebe Toffifee. Ja. Weißt du so, dann ist man so, oh Gott, das freut sich einfach, dass derjenige an einen gedacht hat und, sich Gedanken gemacht hat, von daher, wenn es die Möglichkeit gibt, sozusagen euren Liebsten, wenn die in Therapie sind, irgendwie was Kleines mitzugeben.
So kleine
auch eine Postkarte, auch eine Postkarte. Das ist ja, ne, also einfach oder generell. Oder ein Brief, ja. So, ja, oder ein Brief. Also ich meine, es muss nicht mal, es muss ja nicht mal was, also was sein, es, aber, also ich meine, jetzt muss ja kein Snack oder so sein, aber einfach sozusagen da zu sein und zu zeigen, ey, wir denken an dich, ich denke an dich.
Ja.
Das ist ganz, ganz wichtig, ob es die Eltern sind, ob es andere Familienangehörige, ob es Freunde sind. Hauptsache jemanden, der einen irgendwie lieb hat und das zu spüren tut halt extrem gut.
Halt durch, wir sind für dich da, wir lieben dich, hol dir dein Leben zurück.
Hol dir dein Leben
zurück. Und das war das Häppchen in Kalenderwoche 38, John.
Das bist du. Bleib sauber.
Bleib sauber.